Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zum Börsenbunch Podcast. Dass es sich bei diesem Podcast um einen Finanzpodcast handelt, wirst du herausfinden, nachdem ich dir diesen Disclaimer vorgelesen habe. Hiermit weisen wir darauf hin, dass die Inhalte in diesem Video lediglich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageempfehlung darstellen. Die Protagonisten, Gäste oder Chatteilnehmer können nicht einschätzen, inwiefern die im Video besprochenen Finanzinstrumente ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und ihrer Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Podcast individuelle Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Was zur Folge hat, dass weder die Protagonisten, Gäste oder Chatteilnehmer für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen und Kommentaren in diesem Podcast getroffen haben. Die in diesem Format angesprochenen Finanzinstrumente können unmittelbar und mittelbar von den Protagonisten, Gästen oder Chatteilnehmer selbst im Bestand gehalten werden. Hierdurch ergeben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Und dann noch schnell der Hinweis, das hier ist Teil 2 von einer zweiteiligen Folge. Sprich, solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, guck's einfach hier drunter, da findest du den ersten Teil. Ist auf jeden Fall wertvoll für den Kontext. Ansonsten viel Spaß. Und dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von unserer großen Hätte-ich-das-mal-früher-gewusst-Sendung. Wir befinden uns immer noch in der Begleitung von unserem absoluten Stargast, dieses Mal mit Christian Verö. Und ich mache jetzt mal den Sack zu, was die Tipps an sich selbst in der Vergangenheit angeht, indem ich euch mal vorstelle, was ich gerne früher gewusst hätte. Nämlich, ich habe mir aufgeschrieben, langfristig verliert man Geld beim Trading. Damals war heute am allerwahrsten. Und jetzt merkt er schon, was ich meine, mit, wenn ich sage, ich mache mir keine Freunde, weil das Internet ist ja voll mit Tradern. Und ich meine, es gibt wirklich tolle Leute und also ich meine, da gibt es auch wirklich guten Content zu und also bestimmt auch Leute, die das irgendwie können. Nur für mich als Tipp in der Vergangenheit ist, also wann genau bin ich mit dem Trading in Kontakt gekommen, es war eigentlich immer das Gleiche. Also dass ich mir gedacht habe, Mensch, toll, du musst überhaupt nicht richtig arbeiten gehen. Du kannst dich halt einfach bei dir zu Hause an den Computer setzen und dann zauberst du so ein bisschen herum und am Ende bist du reich. Und das war damals, als ich Forex gehandelt habe, war das so, Contract for Difference war das so, mit Aktien war das so, mit Krypto war das so. Grundsätzlich ist es halt einfach nichts, was man halbherzig machen kann. Und das wird einem aber am laufenden Band suggeriert. Und dann gibt es natürlich immer Situationen, da klappt das gut. Gerade mit Aktien habe ich also auch wirklich, also in so einem mittelfristigen Bereich mal irgendwie was innerhalb von einer Woche ein bisschen mit rumgespielt. Ja, habe ich Geld mit verdient. Aber je länger du es machst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du damit Geld verlieren wirst. So, und wieso sage ich jetzt, und mittlerweile am allerwahrsten ist also quasi das, was vielleicht vor 30 Jahren, als ich, keine Ahnung, 15 gewesen bin oder so, nee, 5 gewesen bin, da wäre das vielleicht sogar noch möglich gewesen. Also halt quasi hier so Stanley Druckenmiller und so, die konnten noch mit Trading Geld verdienen. Aber heute, du trittst ja nicht mehr wirklich gegen den Markt aus Menschen an. Also es geht ja irgendwie nicht, dass irgendwie ein Klügerer den Nächsten schlägt. Das ist ja hier nochmal Man Who Solved the Market, ne? Das Simmons-Buch. Ist, du trittst gegen also Supercomputer an, die halt jeden Tag noch mehr Rechenleistung von Nvidia bekommen und du schlägst es halt einfach nicht mehr. Und all das Geld, und das ist jetzt der Tipp, den ich mir selber gebe, was ich in meinem Leben einfach mit diesem naiven Versuch, ein guter Trader zu werden, verloren habe, wenn ich jetzt einfach alles in MSCI World gesteckt hätte, Gott, wäre ich heute eine Ecke reicher. Weil über so einen langen Zeitraum und immer wieder so diesen Bedarf, ah, ich kann es vielleicht doch schaffen. Und dann schaffst du es aber doch nicht, gerade nicht über lange Zeiträume. Und ich glaube, das ist eine Information, die für viele Leute, weil viele werden, so wie ich, immer mal wieder damit liebäugeln, dass man sich denkt, naja, vielleicht doch. Und jetzt bin ich ja doch noch ein bisschen klüger. Und Krypto ist vielleicht ein Asset, wo es doch geht. Aber am Ende, es kommt immer wieder auf das Gleiche raus. Ich verliere Geld damit und am Ende ärgere ich mich. Und das Geld kann man sich sparen, wenn einem irgendwann mal irgendjemand sagen würde, Mensch, also das mit dem Trading, also war damals schon schwer und ist heute fast unmöglich.
Ja, kann ich, also ich habe auch ein paar Erfahrungen gemacht in dieser Richtung, vielleicht sogar noch ein bisschen abenteuerlicher. Ich war mal Kunde bei Revco. Christian, sagt dir noch was, der amerikanische?
Natürlich. Europa.
Ja, also und habe dort Futures gehandelt und ich bin auch mit einem blauen Auge davon gekommen, aber es ist auch so mental so belastend und Und was das Problem ist, und Jay, du hast es gerade gesagt, man setzt sich an den Computer und man spielt so ein bisschen und dann wird man reich. Es ist es eben genau nicht. Es ist wirklich harte Arbeit. Also wer sich dafür entscheidet, der muss bereit sein, hart zu arbeiten und mit keiner Garantie, dass es funktioniert. Das ist also quasi so, als würde man eine Firma gründen und weiß nicht, ob sie überlebt. Und deswegen ist es kein Weg für ein gediegenes, langsames, stetiges Wachstum. Und die Statistik spricht auch klar dagegen. Und man sollte auch davon ausgehen, und auch da versteckt sich jetzt ein kleiner Rat an mein jüngeres Ich und an meine Brüder und Schwestern, halte dich nicht für besser als andere oder als der Durchschnitt besonders, was man aber gerne tut, wenn man jung ist. Man glaubt, man wäre etwas Besonderes in seinen Ergebnissen. Als Mensch darf man das gerne so sagen. Als Mensch darf man gerne diese Konfidenz haben und sagen, ich bin etwas Besonderes. Und ich glaube, jeder Mensch ist etwas Besonderes. Aber an der Börse ist das meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, schwierig und führt zu Altersstarrsinn, obwohl man erst paar 20 ist. Man hängt an seinen Meinungen fest, man ändert nichts, weil man eben denkt, hey, ich weiß doch, wie es läuft, ich bin schlauer, das sind alles nur Trottel, die sollen duschen gehen, ich pack das. Und dieser Weg ist der Weg in den Abgrund, in den Ruin auch, in den ins finanzielle Desaster, und damit schließt sich der Kreis und wir sind beim Trading, weil Trading ist vermeintlich ein leichter Weg, aber es führt einfach dazu, dass du mit dir selbst so konfrontiert bist und einfach noch nicht mit als junger Mensch noch nicht bereit bist, so flexibel mit dir selbst umzugehen. Du wirst also gar nicht so sehr an deiner Methode scheitern oder am Markt selbst, sondern du wirst an dir scheitern, an den Hürden, die du dir setzt, weil du glaubst, du kannst es besser. Und du wirst es bitter, bitter bezahlen, dass es eben nicht so ist. Du bist nicht besser.
Und dabei bekommst du das heutzutage auf dem ersten Startbildschirm von so einer CFD-Bude ja erstmal eingeblendet. Ne?
In sechs Punkt.
Ja, das ist halt das Kleingedruckte, aber wenn ich dann da irgendwie halt lese, 87% aller Kleinanleger verlieren ihr Geld. Ja, aber, und wie selbstbewusst du das wegnimmst, sagst, aus dem Weg, Geringverdiener, jetzt komme ich.
Das ist doch der Punkt. Genau das ist es doch. Je höher diese Quote ist, umso mehr glaubst du, dass du es schaffst. Das sind dieselben Jungs, um mal etwas pathetisch zu werden, die in den Krieg gezogen sind in der Vergangenheit, in viele Kriege der Menschheit und gesagt haben, ich überlebe den Krieg. Das hat jeder von den Jungs gesagt. Jeder. Aber die wenigsten sind zurückgekommen.
Also ich kenne ein paar wirklich gute Trader, die so allesamt in meinem Alter sind, die das seit Jahrzehnten machen, die sich seit Jahrzehnten ständig am Markt fortbilden, sich entsprechend weiterentwickeln, insbesondere von der Persönlichkeit, weder von der Technologie her oder sonst was, sondern von der Persönlichkeit, und die alle eins gemeinsam haben. Sie machen das nur mit eigenem Geld und sie machen es nur mit Instrumenten für Erwachsene. Das heißt, entweder mit Aktien oder direkt mit einem Devisenhandelsaccount, oder sie machen es an den Futures-Börsen oder den Optionsbörsen. Sie machen es aber nicht mit CFDs, sie machen es nicht mit verbrieften Derivaten und sie machen es auch nicht mit irgendwelchen windigen Copy-Trading-Plattformen, wo sie dann ihr Know-how skalieren wollen. Also gute Trader arbeiten für das eigene Geld und mit dem eigenen Geld und leiden immer am Markt, reflektieren sich ständig und haben auch dann Durststrecken und sind auch so ehrlich zuzugeben, dass sie wenn sie eine sehr ordentliche Performance haben, diese Performance auch verdient haben, weil sie dafür wirklich hart arbeiten, nicht körperlich, aber geistig. Die Beanspruchung ist immens. Und ich kann immer nur jeden davor warnen, diese vermeintlich niedrigen Früchte abzugreifen im Copy-Trading. Ja, da ist einer, der hat in den letzten 2 Jahren so und so viel Prozent, 1,2% pro Tag gemacht mit seinem Demo-Account, und an dem kann man sich jetzt beteiligen über Copy-Trading. Naja, da muss man immer erst mal gucken, wie kommt denn dieser Track-Record zustande? Kommt er dadurch zustande, dass er nur die erfolgreichen Positionen geschlossen hat und die Positionen, die im Verlust liegen, die laufen einfach weiter? Das ist ja bei solchen Anbietern teilweise möglich. Es erinnert uns Ältere an Nick Leeson und die Barings Bank, ja, der immer nur seine guten Trades gezeigt hat und dann irgendwie so ein Sonderkonto hatte für die schlechten Trades, und irgendwann ist das Sonderkonto halt implodiert und die ganze Bank gleich mit dazu. Und dann auch die Frage, wenn das alles wirklich ein realer Track-Record ist, wie real ist denn dann das Kopieren? Ist das zeitgleich und mit wie viel Geld und zu welchen Konditionen funktioniert das denn? Es gibt ja eine ganze Reihe von sehr fein ziselierten Trading-Strategien, auch Arbitrage-Modelle über Optionsbörsen und strukturierte Wertpapiere gegen ihre Bestandteile. Kann man eine ganze Menge machen, aber diese Sachen funktionieren immer nur mit einem sehr überschaubaren Kapitaleinsatz. Das kann jemand mit seinem eigenen Geld dann machen. Wenn aber so jemand dann auf die Idee kommt, größenwahnsinnig zu werden und sagt, oh, jetzt mache ich einen Fonds auf, ja, hast dir vorhin in der Nische gut Geld verdient, jetzt machst du den Fonds auf, wirbst 50 Millionen ein, kann das sein, dass du dir die Nische damit kaputt machst? Also insofern, Trading lernt man entweder als Beruf fürs Leben, das ist eine Lebensentscheidung, ähnlich wie man sagt, naja, man wird Handwerker oder man wird Arzt oder sonst was, oder man lässt es einfach. Und wenn man jetzt Nervenkitzel unbedingt braucht, mein Gott, da kann man doch ins Casino gehen, ja, nach Monte Carlo beispielsweise oder nach Aachen. Sehr schönes, klassisches Casino. Das ist auch stilvoller, dort ein fixes Budget von 100, 200 Euro am Abend zu verjubeln, als das jetzt mit 3 Mausklicks an so einem siffigen Mund die Tour zu machen.
Sehr, sehr gut.
Das finde ich aber großartig, dass du auch Bezug aufs Casino, weil das ist auch der Weg, den wir dann einschlagen. Das war, bei uns ist aber quasi immer Wiesbaden oder Baden-Baden, die zwei, die wir ins Rennen bringen. Aber wir sagen auch, ja, also wenn du den Nervenkitzel, dann geh doch einfach in die Spielbank, kriegst du mehr für dein Geld. Schön, dass wir da auf Linie sind. Wenn wir das nächste Mal alle in Berlin sind, dann gehen wir mal Potsdamer Platz ab, deine Spielbank, ne?
Ja, aber das ist natürlich nicht so schön. Wir haben auch am Alexanderplatz eine Spielbank oben drin. Das ist auch nicht schön. Also ich mag da schon die klassischen Casinos sehr. Dortmund, Hohensieburg, ja, Aachen ist sehr schön. Bad Homburg nennt sich immer die Mutter von Monte Carlo. Ja, wenn ich frage, wer ist der Vater? Aber das hat einfach dann, da weiß man vorher, okay, jetzt nehme ich mir 100 Euro und die sind am Ende weg, aber dafür hatte ich vielleicht Nervenkitzel. Ja, und wem das was wert ist, fein. Also ich selber bin für solche Vergnügungen leider überhaupt nicht empfänglich. Also ich mag es im Casino sehr gerne, ja, so zum Rumgucken, aber ich spiele nicht, ja, weil es gibt mir einfach nichts. Ich habe ein einziges Mal im Casino in Las Vegas gespielt, und zwar gemeinsam mit meiner Frau an unserem ersten Hochzeitstag. Ja, also es ist wirklich so voll klischeehaft. Da waren wir dann in Las Vegas und haben dann da, also auch so mit Wedding Chapel nochmal gefeiert und so, und pinkfarben und Cabriolet und Elvis-Imitat und so. Super geil. Dann sind wir abends im Casino gewesen. Also ich latsche ja gerne über den Strip in Las Vegas von einem Casino ins andere. Guck hier, guck da, guck mir die Leute an, ja. Nimm die Gratis-Drinks mit, alles ganz herrlich. Und wir haben tatsächlich dann irgendwie $20 gesetzt. Und für einen einzigen Chip, und unser Hochzeitstag ist der 6.8. Und wir haben sie auf 6 und 8 gleichzeitig gesetzt. Und tatsächlich, was kam? Die 8. Also haben wir die Kohle dann uns auszahlen lassen, genommen und sind schön essen gegangen. Das war meine letzte wirklich aktive Spielerfahrung. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.
Genau, besser wird es nicht.
Ja, auf hoch.
Ja. Ja, komm, du könntest noch die Aktien von dem Reed kaufen, ja, der das Casino, das vermietet, ja, den Casino-Betreiber. Das wäre auch noch eine Idee. Ja,
ja, da gibt's mehrere. Man kann auch den Casino-Betreiber direkt kaufen. Ja, ja. Also ich weiß, wir waren damals im Wynn. Ja. Las Vegas, ja, das und Wynn Resorts sind börsennotiert. Steve Wynn, ja, eigentlich der große Zampano des modernen Las Vegas. Caesars Entertainment kann man sich auch dran beteiligen über eine Aktie. Die hatten allerdings mal Gläubigerschutz. Und das ist natürlich ein extrem zyklisches Geschäft. Aber wer Volatilität will, ja, und wer sagt, na, also meine 100 Euro möchte ich nicht im Casino verzocken, sondern ich möchte dafür eine Spaßaktie kaufen, naja, wenn einem das was gibt, warum nicht Wynn? Na, das kann man natürlich auch machen. Man kann einfach sagen, so, also das, was man sonst verzocken würde oder in Lotto gibt, das packt man dann auf eine Aktie. Ja, kann man auch machen. Aber es sollte dann auch wirklich derselbe Betrag sein. Und das ist ja das Schöne, es geht inzwischen auch mit so kleinen Beträgen. Für denjenigen, der es unbedingt will, aber das sind alles Dinge, ja, auch sagen, hier 20 Euro packe ich da und dahin. Das, also erstmal ist wichtig, die 20 Euro als Sparplan für ein MSCI World oder ein FTSE All World oder ein Acqui IMI oder sonst was. Also erstmal das Fundament legen. Ja, und wenn das Fundament gelegt ist, dann kann man irgendwie gucken, dass man den Rohbau macht und dann ist das Haus eingerichtet. Und irgendwann kommt dann die Frage, wie beim Haus, Mensch, jetzt hat man da so eine ganz normale, grobe Armatur. Ne? Wie wäre denn jetzt mit so einem richtig schönen goldenen Wasserhahn? So, übertragen, ne? Wenn du mal ein ordentliches Depot hast, bist breit diversifiziert, hast aber was auf der Tasche, dann kannst du auch mal sagen, jetzt leiste ich mir mal einen goldenen Wasserhahn, dann mach mal irgendwie so eine Zockeraktie. Hab aber von Anfang an mit dem Geld im Grunde abgeschlossen. Schön. Muss man aber auch nicht. Ja, was ich übrigens aber schon spannend finde, das sage ich immer so, wenn mich jemand fragt, ja, 10.000 Euro, wie mich anfangen, wie soll ich die anlegen, langer Horizont, 30 Jahre, sonst was, ist klar, erstmal breites Weltportfolio, nicht erst 20 Aktienbücher lesen, bevor man mal anfängt, sondern rein und fertig, aber ein bisschen was immer auf die Seite tun, also 100 Euro und eine Aktie kaufen, eine. Ja, also für 100 Euro kriegt man vielleicht auch 5, aber von einem Unternehmen jedenfalls und zwar möglichst niederschwellig, so dass man irgendwie auch mal die konkrete Erfahrung eines Unternehmens hat. Nicht nur mit dem anonymen Finanzprodukt ETF, bei dem man ja immer diese Deabstraktionsleistung vollbringen muss. Aha, das ist ja eben kein Finanzprodukt, sondern das ist einfach ein Konvolut von vielen Firmen. Das ist quasi die beste Firma der Welt, der MSCI. Acqui IMI, da sind ganz viele Geschäftsbereiche, Millionen von Menschen, die da arbeiten, sondern wirklich eine einzige Aktie, wo man dann einen Bezug dazu hat und wo man vielleicht auch mal hingehen kann, weil das Unternehmen direkt um die Ecke ist. Ne? Also wenn ich in Düsseldorf leben müsste, ja, Alt trinken müsste, dann musste ich natürlich unterbringen, ja, dann würde ich gerne natürlich eine Aktie von der Firma kaufen, die die Autobahn nach Köln gebaut hat. Ja, gibt's jetzt vielleicht nicht, aber in Düsseldorf gibt es ja Henkel. Also könnte man sich eine Henkel-Aktie kaufen. Das ist jetzt auch kein Rotz, hier ein Wachstumsproblem, aber da macht man schon mal mehrere Aktionärserfahrungen. Es ist ein Unternehmen, dessen Produkte man teilweise kennt, wobei die machen mehr als der Prittstift und das Schwarzkopf-Shampoo. Die machen nämlich vor allem industrielle Kleber. Es ist ein Unternehmen, wo man zur Hauptversammlung dann hingehen kann in Düsseldorf und einfach mal so die Erfahrung hat. Und drittens ist ein Unternehmen, was Dividende zahlt. Also gleich drei Dinge auf einmal, soll jetzt keine Empfehlung sein, eine Henkel-Aktie zu kaufen, aber ruhig mal für diejenigen, die auch bislang nur ein ETF haben, da schon eine gewisse Basis haben, mal überlegen, beim Neobroker, was kostet das eigentlich, wenn ich mir für 50 oder für 100 Euro mal eine Aktie eines Unternehmens kaufe.
Und es ist ein Familienunternehmen, was ja auch ganz interessant ist, das mitzumachen, dass sie da über Generationen erben, ich glaube 200 müssten es so ungefähr mittlerweile sein, die da investiert bleiben. Auch das ist eine ganz interessante Erfahrung, also in mehreren Dimensionen auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Ja, ist auch ein spannendes Unternehmen, so also gesamtgesellschaftlich gesehen, da heißt das ja immer, ja, diese Familienunternehmen, das sind dann die Reichen oder die Überreichen, ja, diese riesigen Vermögen. Aber bei solchen Familienstämmen ist es ja wirklich so, die haben alle richtige, normale Jobs. Die liegen jetzt nicht nur in der Sonne und kassieren Dividenden, sondern entweder arbeiten, also die großen Gesellschafter wie Simone Bargetra als Aufsichtsratsvorsitzende, die sind dann halt im Unternehmen. Aber es sind ja sehr viele kleine Familiengesellschafter mit dabei und die haben einen ganz normalen Job. Ja, und die Dividende ist halt dann ein zusätzliches Einkommen. Ne? Wir sollen ja verschiedene Einkommensquellen haben, das ist es dann, aber da ist jetzt nicht der eine Ultrareiche, der das ganze Geld auch noch dann am besten in Cash da liegen hat. Also das, was Frau Engelhorn da im Spiegel alles wieder ausgebreitet hat, das ist natürlich eine sehr spezielle Situation jetzt auch ihrer Familie, weil es da halt mal den Patriarchen Engelhorn gab, der in den 90er Jahren das Unternehmen Böhringer verkauft hat und dann die ganze Summe wirklich Cash da hatte. Aber das darf man eben bei Unternehmerfamilien nicht vergessen, auch wenn man diese riesigen Zahlen im Manager-Magazin in der Reichenliste sieht. Diese Vermögen, die da genannt werden, sind nicht auf Konten, sondern das sind in der Regel aus Börsennotierungen abgeleitete Unternehmenswerte. Und ich stelle mir das lustig vor, wenn Klaus-Michael Kühne von seinen 30 Milliarden jetzt mal sagen würde, oh Mensch, komm, ich hätte jetzt gerne mal 3 Milliarden in Cash und er haut einfach mal 10% seiner Beteiligung auf den Markt. Dann kannst du aber anschließend die Kurse im Klo suchen, ja, weil das der Markt in der Schnelle gar nicht absorbiert. Und dann brauchst du also wieder einen externen Käufer. Das heißt, du musst was von deinem Unternehmen abgeben, dann erodiert es allmählich. Also diese Zahlen bitte einordnen, die sind nicht auf dem Konto. Und wenn es wieder heißt, Elon Musk hat gerade, was weiß ich, 50 Milliarden verloren, dann sind die nicht vom Konto verschwunden, sondern es ist einfach Depotbuchwert, der heute 50 Milliarden weniger ist als vor 4 oder vor 8 Wochen.
Oder er hat es halt auch in den HSV investiert. Auch das ist ein schneller Weg, 300 Milliarden zu verlieren.
Ja, also da kann man ja froh sein, dass Klaus-Michael Kühne dann doch ja ein rationaler Mensch ist. Also der hat ja, glaube ich, allein letztes Jahr, da gab es dann wirklich mal Cash, ich glaube, die Dividende von Hapag-Lloyd letztes Jahr, das waren 11 Milliarden Euro in Summe. Und er hat, glaube ich, ein Viertel oder so. Also da gab es wirklich mal 2,5 Milliarden Cash ins Konto. Ja, das ist der Unterschied zwischen Dividende und Kursgewinn. Die Dividende kommt tatsächlich ins Konto. Der Kursgewinn kann morgen wieder weg sein. Und stell dir mal vor, er hätte von diesen 2,5 Milliarden nur 20% genommen und gesagt, die steckt da jetzt in den HSV. Also ich meine, die hätten jetzt heute Messi haben können. Das Witzige wäre, auch mit Messi würden die zweitklassig spielen.
Das wahrscheinlich wären sie mit diesen 20% auch abgestiegen in die Kreisliga dann, weil je mehr Geld du drauf tust, desto schlechter wird es ja.
Ja. Ich war übrigens letzte Woche tatsächlich in Düsseldorf. Ja, muss ich ja sagen, ich habe der Versuchung widerstanden. Nein, es war überhaupt keine Versuchung. Also ich habe kein Alt getrunken im Stadion. Ja, es gibt ja dort echt Alt, ja, sondern ich habe Carlsberg getrunken. Aber ich habe tatsächlich Fortuna gegen den HSV angeguckt und so wie das Spiel war, konnte man nur für Fortuna sein, weil beim HSV habe ich mich gefragt, wie bei manchem Trader, was machen die eigentlich hauptberuflich? Ne?
Ja, wenn man vermeintlich in der zweiten Liga hochklassige Spiele sieht dann, ja.
Ja, mein Sohn wollte halt unbedingt zum Fußball, wir waren in der Gegend und insofern waren wir dann in Düsseldorf.
Hättet ihr auch eben nach Dortmund hochfahren können, ne?
Die hatten kein Heimspiel und das war dann zu weit, wobei ich das Dortmunder Stadion sehr gut kenne, aus Zeiten, als Borussia noch nicht so großartig aufgetrumpft hat wie heute. Ich war Anfang der 90er Jahre als Schüler, ich bin am Ostrand des Ruhrgebiets aufgewachsen, des Öfteren im damaligen Westfalenstadion.
Da waren die Ecken noch nicht ausgebaut.
Nee, da war auch Fußball insgesamt noch nicht so ein Entertainment-Spektakel und die Stadien waren ganz anders. Ich kenne auch das alte Parkstadion in Gelsenkirchen noch gut. Das ist so eine Betonschüssel, und wenn du dann freitagsabends da irgendwie so 0-0 gesehen hast und dann noch mit 15, 16 zurückgefahren musstest mit der S-Bahn und anschließend mit dem Bus, und dann warst du durchnässt und kamst irgendwann um 0 Uhr zu Hause an. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir haben halt Fußball geliebt, und auch wenn ich kein Fan von Dortmund oder Schalke war oder bin, im Revier Fußball anzugucken, der ist halt was ganz Besonderes.
Ja, auch das Stadion von Mönchengladbach früher, den Bökelberg, kann ich sehr empfehlen. Nie wieder so nah dran gewesen.
Ja, aber das ist natürlich auch wieder ein Thema. Da sollten wir immer unterscheiden zwischen der Leidenschaft für den Sport und der Investition. Also es gibt ja manche Fußballclubs, die börsennotiert sind. Borussia Dortmund, ja, in Deutschland, der seit, ich glaube, inzwischen 25 Jahren fast notierte. Ne? Die Aktie kam zu 10 und hat diesen Kurs dann nicht mehr gesehen. Mal einmal ganz kurz dran geschnuppert und dann ging es wieder runter. Dann gibt es, glaube ich, noch die Spielvereinigung Unterhaching. Im Ausland gibt es auch ein paar Vereine. Aber was hier viel kritischer ist, dass eine ganze Reihe von Fußballvereinen Anleihen herausgegeben haben. Und da gibt es ja nun doch, ja, die knappen Anleihe von Schalke. Ja, mein Herz- und Schmerzverein hat da auch mal eine Anleihe, Alemannia Aachen. Ja, an der Anleihe und am Stadion sind sie so weit kaputt gegangen, dass sie immer noch in der vierten Liga spielen. Vielleicht bald ja aufsteigen dürfen in die dritte, wer weiß. Sportlich schaffen sie es vielleicht, ob sie es auch wirtschaftlich hinkriegen, wer weiß. Aber da muss man wirklich gucken, dass man die Grenze zwischen Fansein und Geldanlage nicht allzu sehr verwischt. Das kann man dann machen, wenn man 50 Euro übrig hat. Aber da sollte man sich klar machen, im Zweifelsfall ist das eher eine Geldausgabe als eine Investition.
Sammlerstücke im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, Vereine sind, ich habe das mal irgendwann gesehen bei einer Anleihe, ich glaube, das war die erste Schalke-Anleihe. Die waren auch wirklich, die konntest du physisch haben, ja, und da musstest du, hast du also Mantel und Bogen, ne? Das kennt ja kaum noch einer, und den Coupon dann auch, dann, wenn du deine Zinsen haben wolltest, musstest du halt den Coupon abschneiden. Das hieß halt dann, du musstest mit der Schere irgendwie auf diesem Schmuckblatt dem Spieler den Hals durchschneiden, ja, macht natürlich kein echter Fan, hat sich der Verein also die Zinsen gespart, ne.
Ja, das würde ich gerne, wie die gedruckt sind, weil das wäre ja wahrscheinlich wirklich genial, da einfach so hell da drüber zu legen, um dann sicherzustellen, dass keiner den Coupon bringt.
Das waren noch Zeiten, die physischen Wertpapiere. Ist übrigens eine Erfahrung, die habe ich bei meinem Sohn gemacht, der kriegt ja zum Geburtstag immer Aktien von mir, also nicht nur, der kriegt auch was anderes, aber Aktien gibt es eben auch von Unternehmen, die so für ihn eine Bedeutung hatten im zurückliegenden Jahr. Und dieses Jahr hat er das erste Mal da gesessen, bei mir auf dem Schoß, als wir das geordert haben. Unter anderem war es dann Nintendo, weil er glühender Pokémon-Fan ist. Ja, hat er so ein paar Nintendo-Aktien bekommen am Geburtstag. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt haben wir die Aktie geordert. Jetzt ist die hier in deinem Depot. Und was fragt er mich? Ja, können wir die denn jetzt ausdrucken? Ja, er ging also davon aus, dass es tatsächlich da irgendeine Art von Urkunde gibt. Es ist interessant, also selbst ein Kind, was ja nun doch mit digitalen Themen aufwächst, was es streamen kann, was am iPad Spiele macht, fragt dann wieder nach diesem physischen Thema. Und die physische Aktie, die Schmuckurkunde, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Das ist ja furchtbar aufwendig geworden, das regulatorisch sauber umzusetzen, weshalb das kein Unternehmen mehr macht, anders als vor 25 Jahren, wo alle die BVB und die Beate Use-Aktie haben wollten.
Ja, sogar im Fanshop haben sie die verkauft. Mal gucken, irgendwo habe ich die, aber da habe ich, glaube ich, nicht ausreichend gewertschätzt. Aber sagt mal, Freunde, mit Blick auf die Uhr, weil ich würde also 20 Minuten, dass wir jetzt nicht dramatisch die 2 Stunden reißen, weil wir haben ja theoretisch noch jeweils das Kapitel wäre mein Leben sehr viel angenehmer verlaufen. Und da wäre jetzt meine erste Frage an Christian, weil du hattest in der Mail nochmal geschrieben, also den würdest du spontan machen. Willst du da noch kurz drüber nachdenken oder hast du den spontan zur Hand?
Nee, also ich muss da gar nichts sagen, weil ich habe ein wunderbar leichtes Leben gehabt und habe das immer noch und bin da sehr, sehr dankbar Und ich müsste da gar nichts ändern. Ich bin wirklich froh, dass ich von meinen Eltern, meinen Großeltern und den Menschen, die mich schon in früher Kindheit und Jugend ansonsten noch geprägt haben, sehr, sehr viel mitbekommen habe. Eben nicht nur in der Finanzbildung, sondern auch ansonsten an Werten, an dem, da kann ich für mein Leben dran zehren. Und dieses halt auch, dann wäre es leichter gewesen, naja, wäre doch langweilig gewesen, wenn's allzu leicht gewesen wäre. Und es war auch so, ich hätte immer an den entscheidenden Stellen in meinem Leben ein sehr, sehr gnädiges, glückliches Schicksal. Und man sollte auch Erfolge nicht immer nur sich selbst zugute schreiben. Man kann mit Arbeit und Fleiß sehr viel erreichen, man kann sehr viel erzwingen, aber am Ende muss zum Beispiel bei einem Unternehmensverkauf oder bei bestimmten Projekten auch das Glück dazukommen, an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit zu sein. Und das muss man auch mal anerkennen, da muss man sich auch nicht immer selbst auf die Schulter klopfen. Und insofern, ich habe ein wunderbares Leben, ich bin vom Glück geküsst, ich bin gesund, ich habe eine hervorragende berufliche Tätigkeit, ich habe eine glückliche Familie, eine wunderbare Frau, einen tollen Sohn, meine Mutter lebt noch und insofern, nein, ich lehne das einfach ab, hätte ich das und das gewusst, wäre es leichter gewesen, auch nur zu sagen.
Aber dann kannst du es dir ja trotzdem, ja, das auf jeden Fall, aber großartig. Die Antwort wäre natürlich optimal, mein Leben wäre leichter, wenn damals schon 4 so halbherzige YouTuber ein Video aufgenommen hätten, welche Tipps sie damals an die jungen Leute weitergegeben hätten, und dann wird es doch sofort wieder eine runde Sache.
Nein, also ich hätte natürlich jetzt auch die ganz niederhängende Frucht pflücken können, zu sagen, es wäre noch leichter gewesen, wenn ich in der Schule Finanzbildung bekommen hätte. Ja, dann wären wir wieder bei dem Thema. Ich habe die Finanzbildung von meinem Opa bekommen. In der Schule war das nicht so das Thema. Wir hatten so einen Sovi-Lehrer, der, glaube ich, nur in der SPD war, weil die KPD schon verboten war. Und wir haben vor allen Dingen über Bananenbauern und sowas gesprochen. Als ich mal ein Referat über Börse gehalten habe, ich weiß nicht, also der hat mich angeguckt wie ein Alien. Aber dieses Finanzbildungsfach, also ich will das auch nicht immer wieder aufmachen. Es kommt ja ständig diese Forderung, ja, wir brauchen in der Schule ein Fach Finanzbildung. Und dann denke ich mir immer, nee, also das ist jetzt einfach mal ein bisschen zu engstirnig. Ich glaube, wir brauchen in der Schule ein Fach, das sich Lebenskunde nennt, wo einfach grundsätzliche Zusammenhänge unserer Welt mal erklärt werden, damit Menschen, die ja teilweise mit 15 oder 16 die Welt in den Ausbildungsberuf verlassen, so ein bisschen Rüstzeug haben. Da zählen Finanzthemen dazu. Da kommt eine Börse dazu, da ist ein ETF wichtig, aber da ist auch wichtig, wodurch unterscheidet sich ein Ratenkredit von einer Hypothek? Was ist der Unterschied zwischen einer Debitcard und einer Creditcard? Wie funktionieren Verträge und was ist eigentlich ein Girokonto? Und wie berechne ich 5% von oben oder 5% von unten? Da ist aber nicht alles, da sind auch noch andere Themen. Da ist, wie halte ich meinen Körper halbwegs in Schuss, weil das ist mein Humankapital. Und ich sollte einfach wissen, dass ein bisschen Bewegung dazugehört und wie man sich halbwegs ordentlich ernährt und was überhaupt Nährstoffe sind und wo man sie herbekommt und wie man auch mal was anderes kocht, als irgendwie eine Packung Fritten in den Backofen zu schieben, das darf man auch wissen. Ja? Und da ist mir dieser Fokus, dieser Finanzbubble immer so ein bisschen zu engstirnig nach dem Motto, ja, es muss ein Fach Finanzbildung geben. Nein, nehmen wir uns mal nicht ganz so wichtig, sondern sagen wir, Schule muss dafür sorgen, dass Menschen nicht nur Wissen haben, und Bildung haben, sondern dass sie auch einfach mal das Rüstzeug haben, sich in der Welt zurechtzufinden, dass sie auch mal in der Lage wären, auszuziehen. Weil ganz viele bleiben ja ewig zu Hause wohnen, weil die Eltern alles machen. Wenn ich das manchmal mitkriege, auch so von so Instagram-Leuten, dann schreiben die mir so, ja, meine Mama hat dies gemacht, meine Mama hat das, dann denke ich mir, hey, du bist 24, ja, werd mal erwachsen, Kind, ja. Also insofern, der Lebenskunde, ja, das ist nichts, was ich jetzt vermisst habe. Ich habe es ansonsten gelernt, aber ich glaube, es würde der Gesellschaft an sich gut tun. Es wird auch dazu führen, dass vielleicht die Anfälligkeit für so manche Populisten und Betrüger ein bisschen abnehmen würde.
Also ich sag mal, da können wir uns, wenn du mal Lust hast, nochmal in so einem extra Format drüber unterhalten, weil ich vertrete, also gerade bei dem Fach Finanzbildung, weißt du wahrscheinlich auch nochmal eine striktere Meinung. Aber ich glaube, das wird den Rahmen hier sprengen. Aber wenn du da dich mal drüber unterhalten möchtest, Schulfach Wirtschaft, also immer gerne. Da habe ich auch viel zu sagen. Aber damit wir hier heute nicht um 22 Uhr noch sitzen, hätte ich fast gesagt, hätte ich Herr Strelo im Angebot mit einfache Regeln der Charttechnik helfen, Trends sowie Widerstands- und Unterstützungszonen zu erkennen, lieber auf das handeln, was man sieht, als auf das, was man glaubt.
Ja, ich habe natürlich die Aufgabenstellung nicht richtig gelesen. aber ich glaube, ich kann es auch dafür halt hinbiegen. Was halt auch extrem wichtig ist, ist ja immer der Ausstieg. Ja? Und nicht alles geht permanent nach oben, sondern diese Disziplin auch zu haben, einen Punkt zu definieren, ab dem man zugibt, dann Unrecht gehabt zu haben. Das kann man sich so ein bisschen herholen aus der Kurshistorie. Das ist ja ein streitbares Thema, Charttechnik insgesamt. Mir hilft es tatsächlich in der Vergangenheit so ein bisschen zu schauen, an welchen signifikanten Punkten hat es denn irgendwie auffällige Bewegungen gegeben, auch wenn das Gedächtnis des Kurses eigentlich tatsächlich bloß bis zur letzten Minute natürlich reicht. Ist das doch oftmals so, dass die ein oder andere Marke, wenn sie denn hält oder eben durchbrochen wird, dann auch danach sich andere Veränderungen ergeben. Und das wäre für mich noch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, da hätte irgendwie früher drauf kommen können, als dieses, wir hatten es jetzt schon mehrfach, nach dem Motto, du glaubst da dran und die war doch mal da und da muss sie doch wieder hin und das Produkt ist doch super, warum sehen die anderen das denn nicht? Also als sich da zu sehr daran festzuhalten, kann das eine Hilfe sein. Und deshalb hatte ich das so als zweiten Aspekt hier mal so ins Rennen geworfen, ohne da jetzt als Charty durch die Gegend laufen zu wollen.
Man könnte ja eine Sache noch zur Charttechnik sagen, dass sie einen ganz, also für mich einen ganz anderen Zweck erfüllt, nämlich sie zeigt mir, dass das Verhalten in Form einer Linie, eines Punktes der aktiven Marktteilnehmer, Betonung
der aktiven,
genau. Marktteilnehmern, die Kurse machen, die Geschäfte machen, die Käufer und Verkäufer. Also die anderen, die an der Seite stehen, das zeigt es mir nicht. Das ist immer
und die investiert sind und nichts machen, die siehst du ja auch nicht. Das ist ja immer mein Albtraum. Diese 50 Milliarden werden an der Börse verbrannt oder meistens noch größere Beträge, bloß weil irgendwie der letzte Kurs ein anderer war und daraus hochgerechnet der Gesamtunternehmenswert wird, ja. Das ist es nicht.
Genau. Und also ist es eine Einschätzung in psychologischer Hinsicht. So könnte man es nutzen. Man muss es nicht, also jetzt, wir reden ja auch von Leuten, die sozusagen einsteigen und etwas in Ruhe wachsen lassen wollen. Die können das Ganze nehmen als Stimmungsindikator, wobei es da auch noch andere Dinge gibt. Aber man kann es ganz grob so einschätzen. Man kann es auch als statistische Bestätigung im visuellen Sinne nehmen.
Das ist es eigentlich,
Leuten zu zeigen, schau mal, unternehmerische Beteiligungen in Form von Sachwerten, was wir am Anfang hatten. Du siehst mit deinen Augen, dass das einen gewissen Sinn ergibt in Masse. Ausreißer gibt es immer, schlechte und gute Unternehmen, aber insgesamt, wir waren vorhin bei Zahnmedizin als Indikator für wachsenden Wohlstand und immer mehr Menschen, die Armut verlassen, und das kann man eben auch an der Börse sehen in Form von Charts und Linien, und diese spiegeln ein psychologisches Momentum wider.
So, weil wenn Christian hier nicht noch schnell was sagen möchte, würde ich sagen, um das Tempo hochzuhalten, bringen wir doch direkt mal Tino ins Rennen. Der, ich weiß, ich werfe dir einfach mal, du hast das ja selber geschrieben. Einfach, also Tino gibt sich selber, also sein Leben wäre leichter verlaufen, wenn er früher angefangen hätte, sich Fragen zu stellen.
Ja, und nicht nur mir selbst, sondern auch anderen. Jetzt bin ich mittlerweile 25 Jahre alt. Nein.
Der Podcast kann das nicht wissen.
So, Podcast, ne? Jetzt weißt du Bescheid. Also, und ich stelle Folgendes fest. Wenn mich jemand fragt, dann gebe ich gern Antwort. Und ich glaube, Christian ist auch ein sehr gutes Beispiel. Jemand, der also wirklich auch zu tun hat und Engagement zeigt in verschiedenen Facetten und verschiedenen Formaten, sich hier heute in unsere Runde begibt. Und ja, wir beantworten keine konkreten Fragen aus dem Chat oder irgendwoher, sondern Fragen, die wir uns selbst ausgedacht haben. Aber was ich sagen will ist, wir beantworten diese Fragen gern. Und ich glaube, es ist ein menschliches Bedürfnis, eine uns innewohnende Notwendigkeit oder ein Gefühl, ein Bedürfnis, Fragen zu beantworten von Leuten, die vielleicht weniger wissen als wir. Die fragen uns und wir antworten gerne. Wir nehmen uns die Zeit und es ist, glaube ich, evolutionär auch bestätigt, dass man Erfahrungen weitergeben will. Und das müssen nicht unbedingt die eigenen Kinder sein, das kann auch darüber hinausgehen. Ja, so. Ich wollte jetzt gerade noch einen Witz machen über uneheliche Kinder, aber das spare ich mir. So. Heißt also, hätte ich das gewusst, dann hätte ich viel früher erfahrenen Menschen, Geschäftsleuten, also ich meine damit alle Bereiche, ja, hätte ich Fragen gestellt, aber ich habe entweder aus Rücksichtnahme oder aus fehlendem Selbstbewusstsein gedacht, dass ich Leuten damit tierisch auf den Wecker gehe, wenn ich die nerve mit meinen Fragen. Also habe ich meine Fragen Büchern gestellt und habe dort auch mancherlei Antworten gefunden. Aber ich würde heute sagen und das anders machen und als Empfehlung jetzt weitergeben, Fragen stellen macht Sinn. Und glaubt nicht, Leute, dass diese Menschen, denen ihr eure Fragen stellt, sich tatsächlich die Zeit nehmen und sie beantworten. Man glaubt es nicht, aber es ist so.
Also ich glaube, viel, viel wertvoller wird es nicht, weil das weiß ich auch noch tatsächlich. Auch hier, wieder herrlich, dass er heute mal dabei ist. Das ist vielleicht 12 Jahre oder so her. Und da habe ich eine der ersten Funny Money Präsentationen hier für Finanzbildung für Kinder und Jugendliche in der Schule aufgesetzt. Und da habe ich auch, weil ich mir einfach nicht mehr zu helfen wusste, habe ich Herr Röhl damals angeschrieben, ob ich sein Renditedreieck benutzen dürfte. Und da habe ich in kürzester Zeit, also das hat keine 2 Stunden gedauert, die Antwort bekommen. Also stand drin und ich erinnere mich bildlich daran. So alt bin ich auch noch nicht. Bitte Christian und selbstverständlich kannst du es haben. Und also das, also
genau das.
Mach ich ja immer gern. Alles, was schnell geht, mache ich auch sofort. Ja, alles, was man so mobil machen kann. Ja, kurze Fragen, ja. Oder ich meine, wenn man kriegt das ja häufiger auch dann so Experteninterviews für irgendwelche Diplomarbeiten. Ja, wenn das irgendwie machbar ist, unterstütze ich das gern. Und dann habe ich letztens irgendwo meinem Sohn beim Fußball zugeschaut und dann wird das Interview gemacht, muss dann halt irgendwie reinpassen. Ja, während also, wenn man mir so Fragen stellt nach dem Motto, ja, welche Aktien soll ich jetzt kaufen oder würden Sie jetzt eher Coca-Cola oder Pepsi kaufen? Das nehme ich dann halt auf, das ist eine interessante Geschichte, ja, und wenn ich es interessant finde, machen wir dann halt irgendwann mal eine Sendung draus oder machen wir einen Podcast drauf. Aber das finde ich persönlich dann auch nicht so spannend, weil warum soll ich jemandem eine einzelne Meinung zu einer einzelnen Aktie geben. Ich mache erstens keine Anlageberatung und zweitens ist mir da der Skalierungseffekt einfach nicht da und deswegen nutze ich das ganz gerne dann für eine Sendung und ich weiß noch nicht, wie oft ich die Frage bekommen habe, was halten Sie vom oder was hältst du vom Solventum-Spin-off von 3M? Ja, das kann ich jetzt nicht jedem einfach so schreiben, sondern auch das gibt es im Podcast und wenn es nicht im Podcast kommt, habe ich es mir im Zweifelsfall nicht angeguckt.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, war zum Beispiel, Christian, dein Opa. Ja, also dem hast du jetzt Fragen stellen können, möglicherweise. Er hat ja nicht einfach so erzählt, sondern daraus sind Fragen entstanden. Nehme ich mal. Ja, so, und der Opa könnte ja jetzt auch anderen Leuten Fragen beantwortet haben. Also hätte er können, ja. Wenn irgendwelche heranwachsenden Menschen Interesse gezeigt hätten, und der Opa Röhl hätte gesagt, los geht's, Junge, nimm Platz, hör zu, schnall dich an. Und das meine ich. Ja? Also diese Bereitschaft, man unterschätzt sie als junger Mensch.
Ja.
Es geht nicht um den Holy Grail und jetzt erzähl mir mal, wie du damals die Bremer Vulkan gehandelt hast. Nein, das meine ich nicht. Sondern, hey, du siehst aus, als hättest du was gemacht im Leben. Falten kommen nicht nur vom Trinken, sondern auch vom Denken. Erzähl mal. Und das sind die Dinge, die ich heute als junger Mensch besser machen würde, aggressiver machen würde, weil die älteren Herrschaften das gut finden und gutieren und sie antworten. Sie nehmen sich Zeit.
Ja.
Ne?
Weil dann nehme ich nämlich Zeit als Überleitung, um den Sack zuzumachen mit also einer Information, die mir wirklich, also mein Leben ein bisschen, sagen wir mal, zur Hälfte gelebt, noch mal enorm viel besser gemacht hätte. Also das hört man ja häufig, get und dann setz hier ein, was du möchtest, quick. Also macht auf die schnell, ne? Und in meinen Augen ist halt quasi all dieses, was halt schnell gehen soll, das ist halt der schnelle Weg ins Unglück. Und das hätte mir ruhig mal früh irgendjemand sagen können. Weil die meisten Dinge, die gut sind, brauchen einfach Zeit. Und auch gerade, wenn man jung ist, ist man halt nicht bereit, diese Zeit mit einzuplanen. Also wenn ihr mich mit Anfang 20 gefragt hättet, wie lange wirst du brauchen, um Millionär zu werden, hätte ich gesagt, naja, mit 25 habe ich das wahrscheinlich hinter mir. Jetzt bin ich 37 und weite Strecken gelaufen. Und wenn man sich überlegt, also allein, was ich gebraucht habe, das Unternehmen dahin zu bringen, wo es jetzt gerade steht. Diese Global Money Week vielleicht als eines der besten Beispiele. Also das ist jetzt 7 Jahre her, dass ich also mit so einem kleinen Schild in einer Schule gestanden habe, um mit jungen Menschen über das Thema Geld zu sprechen. Und dann brauchte es 7 Jahre, um hier anzukommen, dass bei Börsenbunch TV, was auch 2 Jahre gedauert hat und wächst auch so vor sich hin, hatte der Experience Trader uns ja ausgerechnet, irgendwie in 2040 oder so werden wir dann endlich unsere 10.000 Abonnenten haben. Aber es ist halt wie vieles im Leben halt zeitintensiv. Und deshalb ist es so enorm wichtig, was zu finden, worauf du auch wirklich Bock hast. Weil wenn du irgendwas halt einfach nur machst, um schnell damit Kohle zu machen, dann wirst du es nicht durchhalten. Und die guten Dinge im Leben, die werden einfach komplett zeitintensiv sein und halt quasi diesen Expertenstatus. Also ich meine, das ist ja das, was mein Vater mir von Anfang an eingeimpft hat. Ne, der gesagt hat, also die ersten diabetisches Fußsyndrom-Veranstaltungen, die haben wir im Hinterzimmer der Kneipe gemacht. Sind 3 Leute gekommen. Und das waren die ersten 10 Jahre seiner medizinischen Karriere als Referent. Und dann, also bis das so langsam ins Rollen kommt, und das nehme ich jetzt auch, wie beim Zinseszinseffekt aktuell war, ne? Also jetzt mit 37, kurz vor der 40, erreicht man mal so langsam einen Punkt, wo man halt sagen könnte, also all das, was ich vor 20 Jahren angestoßen habe, gerät so ein bisschen in Bewegung. Und ich glaube, das ist eine super wertvolle Information gerade für junge Menschen. Also das ist halt nicht irgendwie das, was sie dir auf TikTok davor tanzen. Ne? Also mach einfach das, was ich mache und wir fahren halt alle irgendwie Anfang unserer 20er Ferrari. Das ist absolut nicht die Realität. Eigentlich die meisten Leute, die halt wirklich also eine Delle ins Universum schlagen, hier Tino Featuring oder Tino sieht ja heute sogar aus wie Steve Jobs, das sind halt Leute, die Zeit investiert haben. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dass du halt Spaß hast an dem, was du tust, weil also hier von jemandem, der mittendrin ist, also ich hatte eine halbe Ewigkeit gebraucht, um jetzt mal endlich eine Schirmherrschaft vom Finanzministerium zu bekommen. Und jetzt heißt es halt auch wieder, oh Jakob, da, das läuft aber super. Wann hast du das denn alles gemacht innerhalb der letzten 4 Monate? Ja, es ist halt 20 Jahre Arbeit, die da drin stecken. Sieht halt nur keiner. Und erzählt einem halt auch keiner. Und das wäre für mich als junge Person echt total wertvoll gewesen, in jungen Jahren mal zu hören von irgendjemandem, der halt auch einfach schon echt lange oder irgendwas macht. Und ja, auch ohne wirklich namentlich großen Erfolg.
Ja.
Und die Jugend hat Zeit. Das ist ja ein ganz großes Privileg eigentlich. Sie weiß es nicht zu schätzen. Ne? Das ist ja das Dilemma vielleicht. Aber da die Möglichkeiten, also wir machen ja so ein bisschen Zeitreise gerade zum jüngeren Ich. Ne? Da wäre schon einiges möglich gewesen, so im Rückwirkenden betrachtet. Andererseits hat es einen dahin gebracht und das ist ja jetzt auch kein Flop gewesen soweit.
Ja, ich glaube, es wären halt nur einfach so ein paar von diesen Paniknächten. Gerade wenn du halt also so jemand bist, der halt wirklich was auch macht. Ne, weil das ist ja halt dieses, also wenn du da mittendrin bist, wie oft habe ich nachts wachgelegen und gedacht, fuck, ich fahre mein ganzes Leben vor die Wand. Und da einfach irgendwie nochmal von irgendjemandem zu hören, der hat gesagt, ja, ey, das gehört absolut mit dazu. Also 10 Jahre besorgt zu sein, dass gerade alles schief geht, ja, haben viele von uns durchgemacht. Und das einfach nochmal irgendwie zu hören, anstatt immer dieses ewige, mach Dropshipping und werd irgendwie in einer Woche reich. Nee, ist es halt nicht. Und ich glaube, das ist gut für junge Leute zu hören, weil ich hätte es mir wirklich gewünscht, mit solchen Informationen mehr in Kontakt zu kommen, während man halt drin ist. Also so, das glaube ich, also es hätte mir viel schlaflose Nächte gespart.
Ja, wobei ich da nochmal ganz kurz einhaken möchte, Wissen zu generieren in jungen Jahren, Fragen zu stellen und so weiter. Meiner Meinung nach sollte das nicht dazu führen, dass man keine schlaflosen Nächte hat oder nicht irgendwelche Schmerzen empfindet. Die gehören nämlich dazu zum Prozess. Du musst trotzdem Fehler machen. Es geht nicht glatt, nur weil du einem Plan folgst. Weil Glück und Zufall, wir hatten es gerade. Und ich, Sir Karl Popper habe ich gerade kürzlich wieder geblättert. Ja, das macht man immer gern, wenn man verzweifelt ist. Dann nimmt man Karl Popper aus dem Regal oder Nietzsche. Aber diesmal war es Popper. Und der sagt, wir ahnen gar nicht, wie einflussreich Glück und Zufall sind. Ich glaube, Christian hat es vor 5 Stunden schon mal gesagt. Man kann eben einfach Glück haben. Man macht seine Hausaufgaben, man macht seinen Job, man ist gut, man kann eine Bilanz lesen und so weiter. Und trotzdem macht KKR den besseren Deal und andere gucken in die Röhre. Ja, ich meine, Bücher lesen können die doch alle. Also ich meine Bilanzen. Wieso findet der eine Laden eine Firma und sagt, unterbewertet nehme ich. Hier ist der Preis. Ja? Heißt, sich Wissen anzueignen und Erfahrung zu machen, sind 2 verschiedene Dinge. Und ich finde, beide gehören zusammen. Erfahrungen sind aber immer nie nur positiv, sondern sie sind auch manchmal echt schmerzhaft. Und das gehört dazu. Ja.
Absolut. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, also falls da nicht noch irgendjemand Stellung zu beziehen möchte, haben wir es doch fast geschafft, weil da müsste nämlich eigentlich nur noch Herr Strelo einmal schnell durch den Chat fliegen und dann haben wir doch fast eine Punktlandung auf die gewünschten 2 Stunden hingekriegt heute.
Ja, mache ich gerne. Also im Chat große Begeisterung insgesamt und durchaus gutiert, was wir hier machen und teilen, also als großes Drumherum. Dann hatten wir auf jeden Fall, genau, der Buchtitel kam hier im Chat auch nochmal rein, Steven Pinker Aufklärung jetzt. Und wir hatten irgendwie das Thema Allzeithoch, was ich da ja gesagt hatte. Eine Aktie am Allzeithoch ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, solange es keine Übertreibung ist. Das eine vom anderen zu unterscheiden, das ist sicherlich der Königsweg dann halt. Genau, es ist mir wirklich ein Rätsel, warum dieser Kanal so klein ist. Da bist du nicht alleine, Andi. Und ansonsten will man einen Ultras-Betriebsausflug ins Spielcasino nach Aachen denn organisieren. Das wäre doch auf jeden Fall ein gutes Offline-Treffen mal. Zu den Düsseldorfer Unternehmen. Der Patrick hat mal bei Henkel gearbeitet. Das hätte ihm soweit gereicht. Also kein Investment-Fan an der Stelle. Wahrscheinlich irgendwie Persilwaschmittel abfüllen. Das ist eine staubige Angelegenheit, bevor die Megapearls erfunden worden sind. Ansonsten rät uns der Willi doch, über den Rhein nach Neuss zu fahren, 3M oder Johnson & Johnson zu besuchen. Also auch da handfeste Tipps hier durch die Republik. Tino, du selber wirst hier auch schon zitiert, frei nach Tino. Wenn Trading leicht wäre, würde es ja Fußball heißen.
Entschuldigung, Christian, aber das bringe ich ab und zu.
Nichts dagegen. Und wer so mit Henkel ein Problem hat, also Düsseldorf hat ja noch mehr börsennotierte Unternehmen. Ja. Unter anderem auch der DAX High Flyer schlechthin. Rheinmetall. Ist ja in Düsseldorf ansässig, Rheinmetall. Macht allerdings, glaube ich, seine Hauptversammlung gerne in Berlin.
Ja, Derendorfer Allee 1 ist die Adresse, aber ist tatsächlich relativ schmucklos für das, was die sonst so machen. Vor allen Dingen, wenn man dann mal so einen Einblick filmisch bekommt, wie so Werke funktionieren. Da soll ja auch gerade viel investiert werden. Genau. Ihr seid super, Jungs, sehr unterhaltsam. Das Fach Finanzbildung würde vermutlich leider an ausreichenden Fachkräften in diesem Land scheitern. Schreibt uns der Börsenfred noch rein. Und ansonsten kommt von Willi noch der ganz große Tipp: Verschwende deine Jugend. Die Zeit kommt nie mehr. Also auch das, glaube ich, das Leben genießen sollte unbedingt dazugehören, wenn einem Dividenden oder auch das Vermögen aus Aktien da ein gutes Gefühl nochmal dazu gibt, kann das ja nur besser werden. Das war der Chat.
Ja, auf jeden Fall. Und deswegen, also ist natürlich wichtig, was zur Seite zu legen und ETF zu sparen, auch als junger Mensch. Aber man muss das auch nicht übertreiben. Ne? Also der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Und es gibt halt Dinge, die man, wenn man sie nicht als junger Mensch macht, dann eine lange Zeit nicht machen kann. Wenn man dann beispielsweise Familie gegründet hat, Haus kauft oder baut, Eigentum erwirbt, Ähnliches, das wird dann schwierig. Ja, wenn man auch
Reisen oder so.
Wenn man die Zeit nicht hat. Und deswegen, also man sollte da eine Balance finden. Ich weiß ja, dass dieser Frugalismus, ja, sich auszurechnen, wie viel man jetzt an Sparquote braucht, 89% und so, keine Ahnung, dass man mit 40 in Rente gehen kann, dass das sehr, sehr beliebt ist. Aber man hofft natürlich, dass man die 40 dann auch erlebt. Und
gesund.
Also nicht alles aufschieben. Und bei diesem Frugalismus, würde ich sagen, da darf man auch nicht vergessen, also wenn man das extrem betreibt und dann so also diese Ausgaben für die private Lebenshaltung so runterfährt, das landet ja auch häufig dann auf jemand anderes Schultern. Da sind dann Leute, die prahlen im Internet mit so einer riesen Sparquote und dann kommt raus, sie leben bei Mama, ne? Futter der Mama die Rente weg, ne? Und bedienen sich da in meinem Kühlschrank. Oder ich meine, ich habe immer Angst, hier so ein, dass mal einer meiner Freunde zu so einem Fundamentalfrugalisten wird, weil das sind dann ja Leute, mit denen magst du auch nicht mehr weggehen, ne? Weil die sitzen dann entweder den ganzen Abend da mit einem Glas Wasser, ja, wenn ich schon den dritten Gin Tonic habe, ja, oder du musst sie ständig einladen. Ich meine, das willst du auch nicht. Und also auch Leute, die sagen, ja, also ich komme in einer Tube Zahnpasta, komme ich 4 Monate aus, oder ich benutze mein Klopapier zweiseitig. Also nee, man kann es übertreiben. Deswegen, also gesunde Balance ist da wirklich wichtig. Und also ich habe nie frugal gelebt. Ich habe immer nur geguckt, dass ich die Einnahmeseite optimiere, das vielleicht auch immer ein bisschen zu extrem früher und auch zu risikoreich. Aber wie gesagt, also bei allem Sparen und allem früher an später denken, vergesst das Leben nicht. Ne?
Ja. Und vergesst Glück und Zufall nicht. Also das Klavier, was einem auf den Kopf fällt, das gibt's wirklich.
Ja. Definitiv. So.
Ja, weil
so, jetzt waren die alten Männer so philosophisch. Ja,
jetzt gehen sie einen Gin Tonic trinken, ne?
Genau.
Sehr gute Idee.
So ist das. Also, ja, Herr Strelo trinkt jetzt auch nicht ein Alt, oder?
Habe ich noch nicht mal im Haus tatsächlich.
Hat der also, noch nicht? So ist das gut. Es wird mit dir.
Alles gut.
Ja. Ja. Wir hoffen, dass ihm kein Kasten Kölsch auf den Kopf fällt.
Das habe ich ja tatsächlich öfter im Zugriff als Altbier zu Hause. Ja. Trinkt man nur, wenn man unterwegs ist.
Altbier trinkt man nur, wenn man unterwegs ist. Ja, kann man schneller wegschütten. Das stimmt.
Ja. So, aber sonst, ich denke, weil also jetzt viel besser als gerade, kann man ja also mit gar nicht Schlussworte finden. Also ich glaube, da haben wir doch jetzt hier alles, ist wirklich heute mal alles gesagt, was gesagt werden musste, weil dann organisiere ich uns noch schnell ein offizielles Ende unter diese Sendung.
Und genau, und Global Money Week läuft natürlich noch die ganze Week weiter, ne? Also gmwgermany.de fürs Programm. Dürfte alle gerne vorbeischauen.
Vorbildlich der Strelo, dass einer den Job macht. Ja, haben wir auch noch wirklich ein paar coole Veranstaltungen, also die sich absolut lohnen werden jetzt im Laufe dieser Woche. Das packe ich ja auch nochmal in die Videobeschreibung. Ich packe auch nochmal, also ich meine, ich glaube, brauchen wir für sehr Röhr brauchen wir hier nichts runterschreiben, den kennt eh jeder. Aber an dieser Stelle nochmal, also ganz, ganz lieben Dank, Christian, dass du heute vorbeigekommen bist, um Global Money Week mit uns zu feiern.
Das war mir ein Vergnügen.
Ja, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also ich glaube, hier haben wir doch auch wirklich nochmal was zusammengebaut, wovon die Ewigkeit und auch die Generationen der Generation nach uns zehren können. Ganz lieben Dank und einen schönen Abend an alle Beteiligten im Stream.